Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 640. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Wunderschönen guten Tag auch dir und unseren Dritten im Bunde.
Genau, der Markus Gronemann ist natürlich ebenfalls mit dabei. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Markus, hast du deine ganze Reiserei inzwischen verdaut?
Ja, alles gut. Ich bleibe jetzt mal bis Mitte Oktober daheim und dann geht's wieder nach London, weil da war ich schon lange nicht mehr.
Der Markus hat hier richtig das Euro-Wrestling-Leben, ne? Der travelt hier von einem Land ins nächste, von einem Dorf ins nächste. Warum auch nicht? Und am Wochenende wird jetzt erstmal eingeschneit oder so. Ja, heute beantworten wir Fragen unserer lieben Hörerinnen und Hörer. Da ist wieder einiges aufgelaufen und es wurde auch schon nachgefragt, wann wir denn den nächsten Podcast hier an den Start bringen. Deswegen, ja, ist es jetzt soweit. Und weil wir ein bisschen in Zeitverzug sind, weil wir alle ein bisschen noch was zu tun haben, ein bisschen mit Zeitlimit, ein bisschen mehr über eine Stunde haben wir uns hier vorgenommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir hier so viele Fragen wie möglich beantworten. Und da war natürlich die zentrale Anlaufstelle wie immer unser Discord. Und zum Einstieg frage ich erstmal das, was der Niro uns per Discord gestellt hat. Nämlich, wie schaut bei euch eigentlich der Hype um die White Six aus? Ist es noch Gänsehaut oder ist es schon wieder abgeflacht, liebe Mella? Also die Fraktion ja mit großem Massaker, mit großem Blutvergießen gestartet. Jetzt zuletzt natürlich in der Fehde gegen American Made. Wir haben Uncle Howdy in Action gesehen. Wir haben den Street Fight gesehen. Mella, ist es noch Mystery oder ist es schon Trash-Movie?
Ich bin immer noch am Abwarten so ein bisschen. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden. Also klar, der Hype ist jetzt nicht mehr ganz so da, muss ich gestehen, bei mir. Das liegt aber auch so ein bisschen, glaube ich, daran hier, dass die Masken einfach zum Catchen abgenommen werden und dass mich das irritiert hat und immer noch so ein bisschen irritiert. Also mittlerweile geht's, aber es war trotzdem erstmal so, ha? Ja, also ich bin immer noch am Abwarten, was da jetzt noch genau kommt. Ich meine, die haben stark gestartet. Klar, das, ne, durch den Tod von Bray Wyatt und alles, das war einfach mega Gänsehaut. Aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen am Hadern. Also es ist nicht so, dass der Hype komplett weg ist, aber ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt, ob die das eben so ein bisschen beibehalten können oder ob sie mich halt jetzt doch irgendwo verlieren.
Ja, Markus, wie geht's dir da? Ich meine, die Wild Six ja regelmäßig im Raw Main Event gewesen, ne? Uncle Howdy Debüt zum Beispiel, jetzt zuletzt im großen Opener. Wir wissen, Opener und Main Event immer besondere Card-Positionen. Also man hält von denen offensichtlich dann doch relativ viel und hat natürlich da auch eine prägende Geschichte gegen American Made. Aber wie sieht's mit der Gänsehaut bei dir aus?
Ja, ich sag mal überschaubar. Also bei mir ist es schon eher so ein bisschen Trash-Movie und auch das, was du sagst, mit jede Woche. Ich finde, weniger ist mehr. Also ich glaube, wenn ich jetzt jede Woche sei es jetzt in einem Match oder auch halt in der Show sehe, also halt auch die Frage, was machst du mit denen jetzt? Diese Geschichte mit American Made und Chad Gable, das hat ja gut funktioniert, aber das ist für mich jetzt auch wieder vorbei. Das heißt, die Frage ist, die musst du halt ein bisschen gezielt einsetzen, weil du kannst denen jetzt nicht das halbe Roster irgendwie vorwerfen, es darf auch nicht irgendwie zu sehr ins Lächerliche gehen. Also für mich ist das mehr so die Special Attraction, wie halt auch schon ein Undertaker zum Ende oder früher ein Andre the Giant. Die hole ich halt alle paar Wochen mal raus für irgendwie ein Highlight. Aber ich glaube, wenn die jede Woche jetzt hier eine Rolle spielen, dann wird sich's relativ bald abgenutzt haben, fürchte ich.
Shaggy und ich haben das ja schon einige Male im Magazin auch thematisiert und ich glaube, nachdem man das Ding ja so groß gestartet ist, hat man ja auch einen Richtungswechsel vollzogen. Das hat sich am Anfang noch sehr übernatürlich angefühlt, man hat aber von vornherein gesagt, das soll nicht übernatürlich werden. Jetzt sind es quasi normale Menschen hinter verrückten Masken und die dann eben auch ein Motiv hinter ihren Aktionen haben, die Sache mit der Familie, die da im Vordergrund steht. Ich finde das grundsätzlich nicht verkehrt, aber man merkt eben auch, eigentlich ist es kein Main-Event-Stable. Also auch vom Talent her ist es kein Main-Event-Stable, sondern es ist halt eben mit Card at best. Aber es funktioniert eben gut, weil es wahrscheinlich auch durch die Art der Präsentation Zuschauer zieht. Ich glaube, wenn man da vorbei switcht und man sieht den Entrance, man sieht die Masken, man sieht diese Figuren, ich glaube, da bleibt man gerne mal hängen, so per Zufall. Und deswegen setzt man die wahrscheinlich auch in so prominente Positionen, weil es halt eben ungewöhnlich ist. Und das ist ein wichtiger Farbtupfer innerhalb der Shows. Mich persönlich mich hat's irgendwann aufgehört abzuhören. Ich glaube, das war beim Match zwischen Uncle Howdy gegen Chad Gable. Das war so ein Ding, da habe ich mir gedacht, nee, das passt nicht mehr. Als dann die Uncle Howdy-Maske auseinandergefallen ist, auf einmal hast du so Bo Dallas Haare irgendwo dazwischen drunter durchkommen sehen und der war ständig dran, sich die Haare zurecht zu fuddeln, irgendwie, weil die so lang gewesen sind. Also mich hat's inzwischen so ein bisschen verloren, aber ich mag ja so obskure Dinge und ich hoffe, dass man da vielleicht nochmal einen kleinen Twist reinbringt, weil ich finde auch, dass die Geschichte mit American Made so langsam, ja, langsam reicht's auch, ne? Das nutze ich halt eben dann so langsam da eben auch ab. Wir haben diverse Fragen zu der TV-Situation von AEW bekommen. Ich werde jetzt ein bisschen springen zwischen WWE und AEW. Ich hoffe, das ist für euch da draußen okay, liebe Leute. Und ich packe die jetzt einfach mal hier gleich am Anfang mit rein, weil ich glaube, das ist was, was viel interessiert. Und wir haben natürlich auch mit Markus jemanden hier am Telefon, hätte ich fast gesagt, der sich entsprechend viel damit beschäftigt. Und ich habe schon zu Mella gesagt, so, wir stellen Markus jetzt einfach die Frage zur TV-Situation von AEW und dann lehnen wir uns einfach zurück und sagen, ach, mach doch einfach. Also, der Nischenliebhaber hat ja gefragt, wie seht ihr die TV-Zukunft von AEW? Hat da auch Bezug genommen darauf, dass ja Warner Bros. Discovery Einsparmaßnahmen angekündigt hat, genauso wie Paramount, auch bei Warner Bros. Discovery, auch im Games-Bereich. Und dann hat er als Doppelfrage auch noch gestellt, kann AEWs Zukunft überhaupt noch im klassischen TV liegen und würde sich als Partner für AEW eigentlich anbieten, also was für ein anderer Partner würde sich noch anbieten, wenn es nicht Warner Bros. Discovery wird? Man muss dazu sagen, jetzt auch per Wrestling Observer hieß es, eigentlich der Deal mit Warner Bros. Discovery ist fix. Aber da soll es auch noch ein paar weitere Entwicklungen geben, Markus.
Ja, also ich, allzu viel können wir natürlich nicht sagen, weil wir wissen es ja nicht. Also wir wissen das, was Tony Khan uns erzählt, der zuletzt auch beim Scrum nach All Out hat er wieder gesagt, also zu 90% wird jetzt im laufenden Monat der Deal bekannt gegeben. Wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Gespräche mit Warner Bros. Discovery. Wir haben gehört, offenbar liegen auch schon die Dokumente bei den Anwälten. Sie sind noch nicht unterschrieben. Und wir haben zuletzt auch gehört, das, was du jetzt angesprochen hast, es dürfte vielleicht noch eine weitere Komponente zusätzlich geben. Also wovon ich mal ausgehe, ja, im TV wird man bleiben. Ich glaube, man wird auf TNT bleiben, man wird auf TBS bleiben. Wir haben ja auch AEW Shockwave wurde ja kürzlich erst das Trademark entsprechend angemeldet. Also ich gehe mal schon davon aus, zu fast 100%, so sicher man eben ohne Näheres zu wissen sein kann, dass man hier auf jeden Fall jetzt mal der Hauptpartner Warner Bros. Discovery bleiben wird. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie eine Streaming-Komponente geben wird, sei es jetzt Pay-Per-View, sei es jetzt vielleicht auch so eine Art Simulcast, also vielleicht läuft man parallel im TV und auf Max, also Tony Khan hat ja auch sehr, sehr viel positiv und sehr, sehr viel Gutes über Max gesagt in den letzten Wochen. Ja, das Archiv ist vielleicht ein bisschen, ist immer schwierig. Die Fans in den USA haben ja in Wahrheit so gut wie keine Möglichkeit, das Archiv zu sehen. Natürlich, du kannst jetzt irgendwie alte Pay-Per-Views nachkaufen. Jetzt wissen wir von der WWE, die alten Sachen werden jetzt gar nicht so sehr geguckt, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich hier 5 Jahre Archiv mit teilweise wirklich fantastischen Matches. Also seien es die Pay-Per-Views, seien es einzelne Highlights in Dynamite. Also ich glaube, wenn du das irgendwie halbwegs gut vermarktest und den Leuten nicht irgendwie so hinwirfst, so hier hast du das ganze Archiv, suchst dir selbst raus, sondern vielleicht so ein paar kurierte Playlists, hier sind so die besten 20 Matches der letzten 5 Jahre, dann glaube ich schon, dass du dann gewissen Mehrwert generieren hast. Ring of Honor soll ja auch in irgendeiner Form dann als AEW Ring of Honor offenbar Teil vom Deal sein. Also ich glaube, wir haben so ein nicht so schlechtes Bild davon, was hier kommen könnte. Aber wir müssen halt natürlich auf die Details warten, nämlich wo, wann, wie viel Geld. Tony Khan hat ja auch schon im Preview zu All In, da hat er mir, glaube ich, Dave Meltzer sogar die Frage gestellt, also wird AEW die zweitprofitabelste Wrestling-Promotion aller Zeiten sein? Da hat er gemeint, er geht davon aus. Das heißt, da dürft's auch um gutes Geld gehen. Aber ich glaube, die umfassende Analyse, wo man nicht nur mutmaßen können, sondern auch das ein bisschen einordnen können, da werden wir uns gedulden müssen und auf diese 90% hoffen und hoffen, dass es an einem Tag kommt, wo wir nicht alle unglaublich viel zu tun haben und auch da schnell drauf reagieren können.
Ja, oder an einem Tag, wo wir schon aufgenommen haben und dann nicht mehr darauf antworten können, wie jetzt zum Beispiel. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag auf, wenn es jetzt am Freitag kommt. Bad luck for us. Dann müssen wir das nochmal hinsetzen.
Dann habe ich morgen vormittags noch die Magazine aufzeichnen.
Das stimmt. Checke.
Also wenn's vor 11.30 Uhr kommt, dann kriegen wir es unter.
Das stimmt. Der Torben hat mich auch noch passend dazu gefragt. Sollte Rampage als dritte Stunde an Dynamite dauerhaft angehangen werden? Na, ihm hat das ganz gut gefallen, als wir das zu Zeiten der Playoffs mal gehabt haben. Da hat Rampage auch auf jeden Fall in Sachen Ratings davon profitiert, muss man hier sagen, durch den Vorlauf. Da frage ich auch wieder den Markus, weil ich weiß, dass Mella so mit TV-Situation AEW, da ist sie nicht ganz so drin. Deswegen frage ich den Markus.
Ja.
Also wir hatten das ja zuletzt auch wieder. Wir hatten ja jetzt Rampage und Collision vor dem Pay-Per-View for All Out.
Ja.
Da natürlich Head-to-Head mit SmackDown, da ist es natürlich furchtbar untergegangen, das Ganze, und es waren auch noch ein paar größere Sportevents parallel. Es ist immer schwierig, also eine dreistündige Show. Wir haben jetzt auch die Situation in die andere Richtung, dass Raw jetzt zumindest mal für ein paar Wochen wieder von 3 auf 2 Stunden zurückwechselt, wo auch einige Leute ganz froh darüber sind. Also eine dreistündige Show musst du halt auch, ich sag mal, aushalten.
Ja, und das jede Woche vor allem auch. Das darf man, muss auch erstmal schreiben können. Also das kommt auch noch mit dazu. Ne? 3 Stunden jede Woche produzieren an einem Stück ist nicht einfach.
Aber ich glaube trotzdem, dass also wenn man jetzt die Stunden nicht reduzieren möchte, dass Rampage, egal ob ich es jetzt irgendwie an Dynamite oder an Collision andocke, dass es besser funktioniert als diese eine Standalone-Show da freitagabends, weil die geht ja in den Ratings großteils unter und die ist ja wirklich, also das ist ja echt eine Wegwerfshow, mehr oder weniger. Da gibt es ab und zu gute Matches, aber das hat ja null Implikationen und Auswirkungen auf irgendwas. Also wenn du Rampage nicht guckst, dann hast du, glaube ich, ich weiß nicht, seit kurz, wahrscheinlich 5 Folgen, nachdem CM Punk damals zurückgekommen ist, hast du nie wieder irgendwas verpasst.
Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, letzte Folge, wo wirklich alle Rampage geschaut haben, ist, glaube ich, wirklich, als CM Punk zurückkam. Aber das lassen wir einfach mal so stehen. Was wird denn deiner Meinung nach Shockwave? Wird das dann nochmal eine Stunde werden oder was gibt das? Ich hoffe jetzt wirklich, dass nicht auf dem Weg dahin noch irgendwas passiert, bis zum Sonntag, bis der Podcast hier erscheint. Aber Markus, was glaubst du, was wird das?
Ja, es ist halt immer die Frage, was, wenn man jetzt versucht zu verstehen, was könnte das denn heißen? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Name ist nicht nur irgendwie willkürlich gewählt, sondern macht doch Sinn. Jetzt haben wir irgendwie Dynamite, da explodieren irgendwie Dinge, bei Collision kollidieren sie. Also die Shockwave, die breitet sich dann irgendwie auf. Vielleicht ist das so eine Art Postshow, vielleicht ist es so eine Art Analyse- oder Nachrichtenshow. Also ich weiß nicht, ob man jetzt noch es wäre dann 6. Stunde Wrestling braucht, wenn man dann vielleicht Ring of Honor sowieso noch hineinnimmt, dann sind wir vielleicht schon bei einer 7. Stunde. Also das muss vielleicht nicht sein. Ich würde es nicht so schlecht finden, wenn das irgendwie so ein Begleitformat oder sowas vielleicht wäre.
Sowas wie Talking Smack oder was meinst du jetzt?
Ja, sowas, so eine Pre-Show, eine Post-Show, das ist diese Woche passiert, das ist deine Vorbereitung auf Dynamite diese Woche, also irgendwie sowas. Man hat ja zum Beispiel relativ gute Interviews, so Sit-Down-Interviews, die man im Moment halt sehr stark auf Social Media nur bringt, also vielleicht mehr so die Hintergrundgeschichten, ein bisschen längere Interviews, Video-Packages, also so ein bisschen das, wenn du sozusagen tiefer in die Stories einsteigen möchtest, dann haben wir hier noch was. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, das würde ich mir zumindest, oder vorstellen, ich würde mir sowas wünschen, weil manche Stories das durchaus ja verdienen würden, ein bisschen ausführlicher erzählt zu werden.
Ja, und sind wir ehrlich, brauchen wir noch eine Stunde Wrestling mehr oder zwei? Ich glaube, eigentlich haben wir genug AEW, ne? Das ist ja auch ein bisschen das Problem fast schon, ne? Dass du inzwischen einfach so viel AEW hast, dass dann auch einzelne Stunden untergehen. Also vielleicht ersetzt Shockwave auf lange Sicht vielleicht auch Rampage oder so. Reine Spekulation jetzt gerade von mir, wenn wir hier schon beim Headlock, dem Wrestling-Spekulations-Podcast sind. Aber ich glaube, was wir halt nicht brauchen, ist noch eine Stunde mehr Wrestling, weil ich glaube, dann wird es auch langsam ganz wild. Wir merken ja auch, dass man, ja, Collision ist besser geworden, aber es ist noch immer nicht da, wo es wirklich sein könnte. Rampage, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich nicht relevant. Und Ring of Honor und Co. ist eigentlich auch jetzt nicht wirklich was du in den Mainstream bringen willst. Deswegen, ich glaube, man muss da vielleicht einen anderen Weg gehen. Da bin ich schon bei dir. Wir haben natürlich auch wie immer so schöne Fragen. Was denkt ihr über? Ich fange erstmal mit dem Ultimate Warrior an. Und zwar, wie seht ihr das mit den Lucha Bros? Die sind ja wohl auf dem Begriff zu WWE zu wechseln. AEW könnte allerdings Rey Fénix um ein Jahr aufgrund der Verletzung an sich binden, damit dieser nicht zusammen mit seinem Bruder zu WWE geht. Und das wäre zwar WWE und nicht AEW-Stil, aber aus Business-Sicht sollte AEW doch vielleicht überlegen, nicht mehr so nett zu sein. Was denkt ihr, Mella? Sollte man das tun oder hat man dann einfach zwei sehr grimmige, mexikanische Brüder in seinem Lockerroom. Das muss einen.
Ich wollte es gerade sagen, eigentlich eher so einen, ne? Das Ding ist, ich muss sagen, ich fand von der Ausstrahlung her Penta immer schon überzeugender für mich, also beziehungsweise interessanter, und Ray Phoenix war eher so der Fancy Catcher. Von daher interessiert mich auch mehr hier die Zukunft von Penta bei WWE oder AEW. Dementsprechend, ja, ich will nicht sagen, dass Ray Phoenix mir egal ist.
Aber ich glaube, die Frage zielt tatsächlich darauf ab, ob man auch mal seitens AEW dreckiger sein soll. Ich glaube, das ist ja so ein Ding. Tony Khan wird ja immer als sehr nett beschrieben, umgänglich. Sollte der auch mal sagen, so Leute, jetzt ist mal Schluss mit lustig, ihr habt ja Vertrag, du warst die ganze Zeit verletzt, catch mal gefälligst noch ein Jahr für uns.
Ja, wenn es der Vertrag hergibt und das kein Vertragsbruch ist in dem Sinne, also wenn die Möglichkeit besteht, warum sollte das nicht machen, ne? Aber wie du schon angesprochen hast, ist halt die Frage, Ray Phoenix dann sagt, ja, weißt du was, hier, dann bin ich halt jetzt wieder verletzt oder dann gebe ich halt jetzt nur noch 50%, weil eigentlich möchte ich lieber auch mit zur WWE. Das ist immer halt so schwierig. Also Wrestler und Promoter können sehr schnell butthurt sein. Okay, ich aus eigener Erfahrung.
Man darf halt auch nicht vergessen, das sind auch alles Menschen, ne? Also auch wenn wir die hinter der Maske sehen, und das sind halt alles Menschen mit Motiven, mit Gefühlen und alles, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ich meine, ich sag mal so, wenn Tony Khan jetzt sagen würde, jo, dafür gebe ich dir mehr Geld oder mehr Freizeit, du musst halt nur noch, keine Ahnung, einen Bruchteil von den Matches worken, aber Hauptsache du bist noch weiter in der Company, da hängen halt so viele Sachen dran, die diesen Deal beeinflussen könnten. Das hat nicht unbedingt ja damit zu tun, dass Tony Khan jetzt ein bisschen dreckiger oder AEW sein müsste, sondern es hängt ja auch ein bisschen vom Verhandlungsgeschick ab. Also es ist ja nicht so, dass Tony Khan sagt, haha, und jetzt bin ich der Böse und jetzt bleibst du noch bei uns. Keine Ahnung, er kann ja genauso gut sagen, ne, okay, pass mal auf, du warst für lange verletzt, ich hätte dich gern noch hier, was hältst du generell davon? Ich kann dir so und so viel mehr zahlen dafür, dass du jetzt noch ein Jahr bei uns bist, oder ne, mehr Urlaubstage, was auch immer geben. Ich meine, letzten Endes ist es ein Geschäft, es ist ein Job. Und der mir die besseren Optionen bietet, zu dem gehe ich halt. Sei es jetzt, also ne, ob Penta jetzt bei WWE dann ist, hin oder her.
Markus, wie siehst du das? Sollte man, wenn das möglich ist, Ray Phoenix längere Zeit an sich binden und quasi dadurch verhindern, dass wir die Lucha Bros bei WWE als womöglich erfolgreiches, gut vermarktbares Duo hier haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das, wenn ich mir erinnere, was die WWE veranstaltet hat mit FTA, mit Brody Lee, teilweise ja sogar mit Bryan Danielson. Bryan Danielson war ja in dieser komplett absurden Situation. Der wollte ja wresteln, hat aber die medizinische Freigabe von der WWE nicht bekommen. Und die WWE hat gesagt, wir haben dich aber unter Vertrag und du bist verletzt, weil der wollte aus dem Vertrag raus. Der wollte Richtung New Japan, der wollte vielleicht auch Richtung AEW, das wusste man natürlich. Und hat gesagt, naja, aber du bist ja verletzt und deswegen läuft dein Vertrag, also das hätten sie wahrscheinlich so gespielt, dass der ewig weitergelaufen wäre, weil der verlängert sich ja laufend in der Verletzung. Ich lasse dich aber auch nicht antreten, ich gebe dich medizinisch nicht frei. Deswegen hat ja da noch hier Bryan Danielson teilweise als Authority-Figure eine Rolle gespielt, dass sozusagen hier sein Vertrag mal auslaufen kann. Und also wenn ich mir jetzt ansehen würde, also ganz ehrlich, wenn die Situation umgekehrt wäre, die wollen hier zu AEW wechseln, Phoenix wäre jetzt seit 3 Jahren oder 4 Jahren bei der WWE unter Vertrag, wäre verletzt. Na, ich glaube, das wird keine Sekunde lang, wird irgendjemand bei der WWE drüber nachdenken, den früher gehen zu lassen. Was ich mir vorstellen kann, Tony Khan kommt ja aus der Sportswelt, Nick Khan kommt auch aus der Sportswelt. Vielleicht findet man irgendeine andere Lösung. Vielleicht im Football und in anderen Bereichen gibt's ja eher mal sowas wie einen Trade. Also vielleicht sagt man, okay, wenn ihr hier Phoenix haben wollt, vielleicht gibt's irgendjemanden auf WWE-Seite, der ohnehin dort weg möchte, der auch noch unter Vertrag wäre. Vielleicht machen wir einen fairen Tausch.
Kommt dann Odyssey Jones oder so.
Ich glaube, dessen Vertrag ist schon.
Ich wollte gerade sagen, der ist doch schon weg.
Ich wüsste jetzt auch niemanden, der mir spontan einfällt, wo man irgendwie mitbekommt, der ist todunglücklich bei der WWE und möchte dort eh weg. Also das haben wir eher noch in der Vince McMahon-Ära vielleicht gehabt.
Ja.
Aber ansonsten, also wenn du mich jetzt einfach fragst, was was sollte man machen, dann würde ich sagen, mach das, was dein Vertrag hergibt, weil warum soll ich der Konkurrenz jemanden schenken, der ihnen dabei hilft? Ich meine, das ist bei der WWE jetzt ohnehin nicht mehr unbedingt so, dass du sagst, einzelne Talente bringen dir jetzt das große Geld, das ist ohnehin mehr das Gesamtprodukt. Aber ich würde mal ein bisschen Hardball spielen und würde sagen, nein, und wenn, was bietet ihr uns denn quasi im Gegenzug an?
Ja. Ich glaube auch, das kann man mal machen. Wie gesagt, du musst halt damit klarkommen, dass dann eventuell ein Ray Phoenix halt schlechte Laune hat. Und dann, wie Mella schon gesagt hat, musst du eben schauen, wie du den bei Laune hältst und dass der nicht die ganze Zeit da rumschmollt. Ja. Ne?
Das ist halt das Ding. Wir haben das jetzt gehört, kürzlich, als Sid Vicious gestorben ist. Der ist ja 1991 auch sozusagen während seinem Vertrag, durfte der zur WWF wechseln damals, weil Jim Herd, der damalige WCW-Chef, gesagt hat, naja, sonst haben wir die ganze Zeit den angefressenen Sid Vicious hier sitzen und das wollen wir nicht. Wenn Tony Khan mich fragen würde, was er natürlich nicht tut, ich hätte dann einen tollen Deal. Ich würde sagen, ja, ihr könnt Ray Phoenix haben, dafür bekommen wir bitte Rechte am Videomaterial von Bryan Danielson für ein vernünftiges Abschiedsvideo.
Ich glaube, also das klingt jetzt total despektierlich, wenn ich das sage, aber oder beziehungsweise respektlos. Ich glaube, so viel ist Ray Phoenix nicht wert. Also, wenn man das mal in Geld aufwiegen möchte. Aber wenn wir gerade schon beim großen WWE-AEW-Vergleich-Podcast sind, machen wir doch einfach weiter. Ist natürlich immer was mit Vorsicht zu genießen ist. Trotzdem, der Torben hat uns da auch per fragen@headlock.de angeschrieben und hat ja auch gefragt, zwei Punkte, die eigentlich in Richtung WWE und AEW gehen. Zum einen wurden die Roster angesprochen. Warum wird bei AEW eigentlich immer von einem völlig aufgeblasenen Roster gesprochen? Bei Cage Match sind 177 Personen mit der Rolle Wrestler gelistet. Bla bla. Ich überspringe jetzt einfach ein bisschen. Bei WWE sind es 209. Bei AEW haben wir ja Ring of Honor noch mit dabei. Man muss so und so viele Stunden Wrestling füllen. 6 Stunden bei AEW Ring of Honor. Was, glaube ich, sogar mehr sein müssten, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Damit, wenn du noch Ring of Honor, den Honor Club mit dazu nimmst, müssten es eigentlich schon 8, 9 sein, abhängig davon, wie viel Matches Tony Khan gerade bei Ring of Honor reinbuckt. Bei WWE sind 7. Ist auch ein bisschen mehr, wenn du noch Speed mit dazu rechnest und den ganzen kleinen Kram, egal. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Markus. Warum haben wir immer diesen Vergleich, dass auf der einen Seite viele Fans sagen, oh, AEW, das Roster ist so aufgebläht, und bei WWE sagen viele, naja, gut, das ist halt so, WWE ist ja auch so groß.
Naja, ich glaube, das muss, also die 177 stimmen zumindest aus Sicht von AEW nicht. Es gab ja in London so ein Programmheft zu kaufen, das habe ich mir auch durchgeblättert am Merch. Ich habe es dann nicht gekauft, weil es mir für 20 Pfund, also ich dachte, da sind irgendwie noch so Biografien, ein bisschen Text dabei, dann hätte ich es mir mitgenommen. Es waren halt wirklich nur Bilder und irgendjemand hat es gezählt. Ich glaube, da waren irgendwie 203 oder 205 Leute drinnen.
Die Frage ist schon ein bisschen älter.
Übrigens, wer nicht mehr in diesem Programmheft drin war, das waren Ray Phoenix und Penta, also bei All In schon nicht mehr abgebildet. Ich glaube, das große Problem ist, bei dem WWE-Roster zählst du natürlich das komplette NXT-Roster mit. Das ist ja mal eigentlich ein fast komplett in sich abgeschlossenes Universum, wo natürlich die hier ihre eigene Sendung haben, dann hast du eigentlich eine relativ, also jetzt nicht mehr so strikt, wie es war, aber du hast doch eher mal dein Raw und Smackdown-Roster. Das heißt, du kannst dich eigentlich hier fokussieren, 3 Stunden die Leute, 2 Stunden die Leute. Wohingegen bei AEW, also in Wahrheit, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, aber ich sag mal, die wichtigen Leute und die, auf die man setzt und mit denen man glaubt, dass man Geld verdienen kann, die sehe ich halt bei Dynamite.
Ja.
Und ja, einen Teil sehe ich bei Collision und die anderen sehe ich vielleicht bei Rampage. Und da habe ich eine relativ gute Abstufung schon dabei. Und wenn ich jetzt, das gehen wir von 190 oder von 180 meinetwegen auf, dann wären das sozusagen 60 pro Sendung oder 80 hier, 80 da und 30 vielleicht noch bei Rampage. Das heißt aber, ich müsste irgendwie hier 80 Leute regelmäßig bei Dynamite unterbringen und das passiert halt im Endeffekt nicht.
Ja, also ich glaube, weshalb WWE da so ein bisschen geschützt wird, liegt auch einfach auch ein bisschen daran, dass es eben durch die Einteilung von außen ein bisschen strukturierter wirkt als bei AEW. Ich glaube, das ist das Wichtige daran. Ich glaube, dass beide Companies eigentlich so, wie es jetzt aktuell ist und wie viele Leute da auch immer reinkommen, rauskommen, eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Aber es ist eben die subjektive Wahrnehmung, dass natürlich bei WWE, dadurch, dass du eben die beiden großen Brands oben drüber hast, plus eben noch NXT, dass du da ein bisschen mehr Struktur drin hast. Der Mark hat das auch noch umgemünzt auf die Titel. Und Mella, da gebe ich auch mal gerade ganz kurz den Ball an dich ab, weil auch da haben wir natürlich immer wieder geschimpft, aber AEW sind so viele Titel, aber eigentlich bei WWE haben wir genauso viele, wenn nicht sogar noch ein paar mehr, wenn man noch NXT und Speed mit dazu nimmt. Aber ich glaube auch, dass da die subjektive Wahrnehmung größer ist, also seitens WWE kleiner ist, weil man eben sagt, ja gut, wir haben ja separate Roster, die sollen eben auch alle ihre einzelnen Champions haben. Plus, was wir natürlich bei WWE nicht so oft haben, sind Titel von außerhalb, wie wir es jetzt mit CMLL und Konsorten gesehen haben oder andere Promotions, die eben dann ihre Belts mitgenommen haben. Wie siehst du das? Ist das irgendwann zu viel? Wird das vielleicht auch einfach für den Fan zu unübersichtlich insgesamt, sowohl was Wrestler als auch was Titel angeht?
Ja, der große Vorteil, den WWE halt hat, ist, dass ganz viele der Titel sich halt über Jahre, Jahrzehnte hinweg entwickeln konnten. Die Leute haben sich an die verschiedenen Titel gewöhnt. Gut, manchmal wird einer für einen anderen ausgetauscht. Dann werden mal wieder zwei Titel vereinigt oder wieder auseinandergesplittet. Aber so alles in allem hast du halt grundsätzlich einen Midcard-Titel, du hast die Tag-Team-Titel, du hast einen Frauentitel und du hast das große Gold. So, das jetzt auch noch auf über zwei Roster verteilt, teilweise doppelt und so weiter. Dann hast du noch die NXT-Sachen. Aber das hat sich halt über Jahrzehnte hinweg so homogen entwickelt, geschichtlich. Und bei AEW, ich meine, die gibt's jetzt seit 5 Jahren, da wurde halt am Anfang erstmal rausgeworfen. Wir haben noch den Titel, jetzt haben wir noch den Titel. Und das war halt über eine sehr kurze Zeit, dass wir sehr viele Titel bekommen haben. Dann wurden auch noch Titel umbenannt mehrfach. Und das alles hat für ziemlich viel Verwirrung gesorgt. Und ich muss gestehen, ich bin immer noch verwirrt. Das liegt auch daran natürlich, dass ich AEW immer nur so häppchenweise konsumiere. Einfach, weil ich nicht die Zeit habe und weil AEW auch für mich so ein Produkt ist, was ich eher eben so häppchenweise haben möchte, wo ich mir die Rosinen rauspicke und mich eben nicht 3 Stunden dahinsetze, 2-3 Stunden. Und
2-3 Stunden. Wir sprechen hier von AEW, ja? 6 bis 8, bitteschön.
Ja, ja. Oh Gott. Nee, und dann, wie du angesprochen hast, dann haben wir halt auch noch Titel von außerhalb. Dann hast du die Ring of Honor Sachen. Dann kommt mal jemand eben mit einem ganz anderen Titel vorbei. Und das stiftet eben noch zusätzlich Verwirrung. Und ja, das gibt eben so insgesamt dieses Gefühl, dass es zu viel ist, obwohl es sicher grob die Waage hält. Also zumindest in meinen Augen.
Es ist, glaube ich, einfach auch da an dem Punkt wieder mal das Argument, WWE und AEW sind zwei vollkommen unterschiedliche Produkte mit zwei vollkommen unterschiedlichen Strukturen. Bei WWE bist du relativ eingefahren, Raw, NXT, SmackDown. Bei AEW hast du eben ein großes Roster plus eben Ring of Honor. Aber dadurch ist es eben auch nicht viel leichter, weil Ring of Honor so richtig ja auch gar nicht stattfindet, durch dass es die ganze Zeit auf dem Honor Club läuft. Ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind, Markus. Hast du da Zahlen, wie viele Leute inzwischen Honor Club schauen? Ich habe jetzt irgendwie so im Kopf 40.000, wenn es hochkommt oder so, aber 2. Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Also es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie viele Leute das Ganze abonnieren.
Ja, manche.
Also ich hatte es zum Beispiel, ich hatte es jetzt sicher über ein Jahr lang, ich habe es jetzt mittlerweile irgendwann mal gekündigt. Also ich hole es mir jetzt sozusagen nur noch vor den Pay-Per-Views, weil bei mir war es halt auch so, die Weeklies habe ich einfach nicht geguckt und ich glaube, es sind halt einige Leute, bei denen läuft halt dieses Abo einfach weiter, die gucken dann vielleicht zu den Pay-Per-Views rein. Aber die interessante Frage ist so, wie groß ist die Gruppe derer, die jede oder fast jede Woche hier wirklich sich das Ring of Honor Produkt anschauen. Und ich glaube, Ring of Honor, ja, das hat er gekauft, das war sozusagen der Deal, da musste er schnell zuschlagen, da ging es auch darum, sonst bekommt irgendwie WWE die Library, doch ein großer Fan und wollte das ganze Archiv sozusagen retten, auch von den Leuten, die er da unter Vertrag hat. Und diese ganze Honor Club Sache ist halt natürlich eine Notlösung. Also wir wissen ja, CW damals hätte ja sogar angeboten, die wollten ja Ring of Honor haben. Da hat er aber gesagt, nein, also er möchte hier nicht sozusagen von WBD weg. Er möchte das dann in einem großen TV-Deal am besten alles irgendwie unterbringen. Und ja, ich kann mir vorstellen, egal ob das jetzt dann auf einem kleineren Sender bei WBD läuft oder irgendwo anders oder im Streaming-Bereich, wo es halt wirklich auch Geld dafür gibt. Ich glaube, dann wird man vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Produkt wieder differenzieren. Und ja, also wenn ich mir die Titel jetzt anschaue, also wir haben jetzt, wenn ich noch den FTW-Titel natürlich mitrechne, dann haben wir da hier neun Titel bei den bei AEW, davon sind jetzt zwei Frauentitel, wo ich sage, okay, das ist so, wobei die ja auch in dem Sinne nicht differenziert sind. Also es ist ja eigentlich hier nicht mein Maincard und mein Midcard-Title, sondern da hatten wir jetzt lang Toni Storm, jetzt Mariah May, die man eigentlich zu großen Stars aufgebaut hat. Auf der anderen Seite haben wir Mercedes. Also das sind eigentlich zwei, ja, ich würde sagen, fast gleichwertige Titel.
Ja.
Und ja, die Trios-Title haben wir noch, die Tag-Team-Titel haben wir noch. Da hat sich ein bisschen natürlich die Szene verändert. Also das war ja mal, Tag-Team war ja mal ganz stark. Bei den Trios haben wir ja zu Anfang auch gehofft, dass das eine sehr starke Division werden könnte. Und dann hast du halt so Dinge wie einen International und einen Continental-Title, die ja gut sind, die auch von guten Leuten gehalten werden. Aber mir fehlt ein bisschen natürlich langsam das Profil, weil gerade den Continental-Teil, da hat man diese Triple Crown, wo man gesagt haben, oh, jetzt sind es ein paar Titel weniger, sehr gut. Jetzt hat man die wieder gesplittet, das gleiche mit den Trios-Titeln. Jetzt waren wir froh, okay, Ring of Honor und AEW Trios-Titles sind irgendwie vereinigt. Jetzt splittet man die wieder auf. Und wie ihr schon gesagt habt, dann kommt New Japan, dann kommt CMLL, dann kommt vielleicht irgendjemand von RevPro. Und dann musst du mal deiner Fanbase erklären, was sind diese ganzen Titel, warum haben die alle? Wenn ich mir jetzt allein nächste Woche Dynamite anschaue, da haben wir dieses Six-Man mit den Bucks und Okada gegen Osprey, Takeshita und Kyle Fletcher. Und von den sechs Leuten haben, glaube ich, fünf irgendwie einen Gürtel. Also du hast natürlich deine Gürtel auch auf den Leuten, die du prominenter featurest. Dann hast du auf der anderen Seite aber zum Beispiel so jemanden wie einen Kyle Fletcher, der ist jetzt monatelang als Ring of Honor TV Champion mit einem Gürtel herumgelaufen, hat aber effektiv jedes Match, wo du ihn gesehen hast, verloren, weil Ring of Honor siehst du halt nicht. Und ich glaube, dadurch kommt es dir bei AEW halt so vor, als hätten die sehr, sehr inflationäre Titel. Also die Titel haben für mich ein bisschen zu wenig ein eigenes Profil. Die sind auch, also natürlich habe ich Titelmatches, die auch als Titelmatches wichtig sind, aber es ist jetzt eigentlich gar nicht so sehr wichtig, wer hat jetzt wirklich diesen Titel, sondern es gibt halt diesen Titel. Also ich glaube, da müsste man vielleicht noch ein bisschen nachschärfen, was jetzt diese Titel angeht.
Ja, was Mella gerade gesagt hat, im Sinne von, bei WWE haben wir einfach diese Belts, die teilweise einfach eine sehr lange Historie haben und dadurch so eine Art Standing mit sich bringen. Wenn wir hören Intercontinental Title, wissen wir, Midcard-Title für die Leute, die quasi einen Sprung wagen können, wenn das ein guter Run ist. Wenn wir hören World Heavyweight Championship, wissen wir, okay, das ist nochmal eine Stufe drüber. Wenn wir hören Tag Team Championship, ja gut, Pinkelpause. Ne, aber
und das baut man ja auch in die Storys ein. Genau. Wir haben das jetzt bei Raw ja gerade gesehen. Jetzt kommt hier sozusagen Bret Hart, der Intercontinental Champion unserer Jugend. Und dann sagt man auch so, okay, Intercontinental Champion holt man sich und dann geht man weiter zum World Title. Also die haben ein Profil, diese Titel.
Ja, da habe ich mir auch gedacht, so, da habt ihr aber auch eure Zielgruppe perfekt abgeholt. Ne? Genau die Leute wie uns, ne, die jetzt Mitte 40 sind, so, ja, damals als Bret Hart Intercontinental
Champion. Moment, ich bin nicht Mitte 40.
Okay, du nicht, das stimmt. Entschuldigung.
Danke.
Entschuldigung. Ich habe Markus und mich natürlich gemeint.
Mella, hast du Bret Hart eigentlich noch live gesehen damals oder bist du zu jung?
Ja, yeah, natürlich. Also nicht vor Ort live. Ich war nie leider als Kind bei einer Show, aber ich kenne den aus dem Fernsehen, als ich klein war.
Okay.
Ja,
aber nicht, als er hier gegen Nexus gefädelt ist damals, ne? Also das eine Match noch bestritten hat da. Oder gegen, also US-Champion war, wo er den Titel von The Miz geholt hat.
Ach so.
Vergiss es.
Nee, als ich noch klein war.
Ja.
In den 90ern. Da habe ich auch schon Catchen geguckt.
Okay. Wo wir gerade schon bei schönen Titeln sind, da hat mich der Marc auch per fragen@headlock.de gefragt. Mich würde interessieren, warum es nicht mehr die WWF Hardcore Championship beziehungsweise WWE Hardcore Championship und die Cruiserweight Championship gibt. Ich finde es sehr schade, dass es diese Titel nicht mehr gibt, da die Matches, die daraus entstanden sind, immer sehr unterhaltsam waren. Ja, wir haben gerade hier von fehlender Schärfung gesprochen. Also Hardcore Championship, was Schärferes gibt's doch gar nicht, oder Mella?
Ja gut, wir sind halt irgendwann in die PG-Ära gegangen, ne? Dadurch wurde der halt so obsolet. Also Hardcore. Das Ding ist, also so Hardcore-Matches, also beziehungsweise Special Rules, Anything Goes-Matches, sind halt gefühlt mittlerweile auch schon öfter einfach so vertreten, also wenn halt eine Fehde das gerade zulässt, teilweise auch einfach so, weil der Pay-Per-View-Name das vorgibt, sodass ja so ein Extra-Titel eigentlich auch wieder überflüssig wäre. Und Cruiserweight-Titel, wir haben doch den tollen Speed-Championship. Hallo? Mhm. Also, wer braucht denn da noch ein Cruiserweight-Championship? Ja, plus die Zeiten von Fleischklöpsen und halt den Rest, ne, also die Cruiserweights, das hat sich halt auch ein bisschen geändert. Wir haben ja mittlerweile nicht mehr so die Spaltung, also ne, auch ein Daniel Bryan konnte halt dann irgendwann mal das große Gold holen. Auch kleinere Leute haben mittlerweile ein Standing, sodass die halt diesen Cruiserweight Championship eigentlich nicht brauchen. Und wie gesagt, dieser Speed Championship, das ist halt, es interessiert halt keine Sau. Der ist halt einfach da und da können halt mal ein paar Leute drum kämpfen. Ich fand die Zeit auch ganz cool hier eigentlich mit Cruiserweight Championship und Hardcore Championship. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass diese Zeiten vorbei sind, dass wir diese Titel nicht brauchen. Und ja, es wären halt wieder zwei Titel mehr und dann wären wir wieder bei der Diskussion, die wir gerade schon hatten.
Ja, also ich bin auch da bei dir, ne? Also ich sehe auch, dass die Zeiten, die sind vorbei. Hardcore Championship, ich glaube, man möchte auch den Begriff Hardcore nicht mehr irgendwie in den Shows haben. Das passt nicht zu dem, was family friendly ist. Das ist nicht mehr WWE. Wenn du jetzt daraus einen, keine Ahnung, Tough Guy Championship oder sonst irgendwas machst, klingt's halt auch irgendwie dämlich. Ich glaube, es ist auch die Zeit vorbei, wo du so eine spezielle Matchart quasi an den Titel gebunden hast. Cruiserweights, wie du schon richtig gesagt hast, inzwischen haben wir so viele kleinere Leute, die da eben auch in den oberen Regionen mit wresteln. Klar, könntest du sagen, gehst ein ähnliches Prinzip wie bei TNA mit der X-Division, so nach dem Motto, es ist quasi ein Lebensgefühl, ein Wrestling-Style. Auf dem Wege wird's vielleicht noch gehen. Aber ich glaube, dem WWE-Publikum ist das dann im Endeffekt auch relativ Laterne, was das ist. Markus, willst du noch was dazu sagen?
Naja, vor allem den Cruiserweight-Title, also den neuen Cruiserweight-Title, den hatten wir ja erst. Den gab es ja mit dem
Richtig.
Cruiserweight Classic 2016. Ja. Und ich gucke gerade nach, also der letzte Champion war hier Carmelo Hayes Anfang 2022, der ist ja dann irgendwie zu NXT gewechselt, dieser Titel. Und ja, das hat sich halt irgendwie auch überholt. Also ich sag mal so, mit den Cruiserweights, wo sind denn die gelandet? Die waren dann bei 205 Live, was niemand geguckt hat. Also das hat die WWE nie hinbekommen. Den hat man ja dann auch damals in den 90er Jahren hat man sie auch mit diesem Light Heavyweight Title probiert. Dann hat man den Cruiserweight Title von der WCW übernommen. Den gab's dann auch noch bis 2007. Da war letzte Champion dann Hornswoggle. Also, das war halt dann auch schon mehr so ein Comedy-Titel. Also dieses Konzept von, erstens mal, wie Melle gesagt hat, die Leute werden ohnehin immer leichter, immer athletischer. Also wo ist noch meine Unterscheidung? Und das war irgendwie nie eine der Stärken der WWE. Also selbst, dass sie es jetzt zuletzt auch mit dem Indie-Talent noch versucht haben in den letzten 10 Jahren, das hat sich jetzt nie so angefühlt wie damals diese Cruiserweight-Title-Matches bei der WCW. Und die waren dort schon ein Nischenprodukt, die regelmäßig von der NWO umgehaut worden sind, wenn es halt gerade notwendig war.
Ja, ich meine, die neue Cruiserweight Division, ich meine, immerhin so jemand wie Pac hat dadurch wirklich nochmal Kontur bekommen, muss man sagen. Also dem hat es geholfen. Wir hatten natürlich auch einen Enzo Amore, darf man auch nicht vergessen. Also
sowas wie den IWGP Junior Titel bei New Japan haben sie halt nicht hinbekommen. Dort ist das wirklich eine eigene Division, da hat das wirklich auch ein Standing und eine Bedeutung, dieser Titel. Aber in den USA generell war dieses Konzept nie so gegeben. Ich glaube, zuletzt der NWA Light Heavyweight Titel in den 60ern mit Danny Hodge und dann war es irgendwann vorbei.
Aber es ist ja auch in anderen Sportarten so, dass da eben der Heavyweight Titel sehr oft, ich sag jetzt nicht immer, weil wir hatten auch einen Conor McGregor zum Beispiel und noch einige andere, aber sehr oft ist es eben so, dass der Heavyweight Champion einen höheren Stellenwert genießt als die in den kleineren Gewichtsklassen. Also ganz blöd formuliert. Keine Aussage, die jetzt auf absolute Richtigkeit basiert, aber so der Grundsatztenor ist da, glaube ich, schon okay.
Ja, das hat gerade mal im Boxen funktioniert. Also als irgendwann das Schwergewichtsboxen kaputt war, dann hattest du hier so Manny Pacquiao und Oscar
De La Hoya.
Da waren hier wirklich dann die leichteren Leute, die auch das große Geld gebracht haben. Aber im Wrestling hat das irgendwie nie so ganz gezogen.
Ja. Deswegen. Hier gab es noch die andere Frage, wo wir gerade schon bei Nostalgie sind und warum denn nicht auch mal das aus der Vergangenheit. Fragt der Marc noch, wie realistisch seht ihr es an, dass man mal wieder einen bösen Heel General Manager einführt, der seine Macht missbraucht, um Wrestler unten zu halten oder Fäden gegen General Manager der anderen Show führt? Irgendwie wirkt alles zu glatt gebügelt in den letzten Jahren. es wäre gut für die Dramatik und Dynamik, wenn es wieder so etwas geben würde, eine Autoritätsperson wie damals Vince McMahon, der Spaß daran hat, andere zu unterdrücken und dann mit jemandem, der sich auflehnt wie Austin beispielsweise, ja, anlegt quasi.
Nein.
Nein. Bin ich auch sofort raus. Bin ich komplett raus, weil das immer Schmierentheater wird.
Also Mella, man muss aber sagen, diese Geschichte von wegen auch mit einer Autoritätsperson, das ist ja auch was, was wirklich dann nicht nur bei WWE funktioniert oder nicht nur übernommen worden ist, sondern es ist ja wirklich, WWE hat es quasi vorgemacht und es hat ja irgendwann jede Wald- und Wiesen-Promotion hatte irgendwie einen General Manager, Oberbürgermeister oder keine Ahnung was als Autoritätsperson gehabt, ne?
Sportlichen Leiter.
Sportlichen Leiter, richtig, ja.
Ja, also wir, bis hin zu uns bei der WXW hat sich das ja gezogen. Irgendwann war Jakobi dann plötzlich mal böse und hat hier irgendwie gegen die eigene Promotion gearbeitet. Nein, das Problem ist halt, ein Vince McMahon hat natürlich, also erstens mal, da ist halt dann wirklich durchgekommen, das ist wirklich der Boss. Und der hat halt, also alles, was man von ihm halten möchte, aber er war natürlich in seiner Rolle fast perfekt. Und das hat auch, es hat auch niemand mehr so gut gemacht. Dann hat man es noch irgendwie mit Eric Bischoff, das hat noch eine Zeit lang auch funktioniert danach. Aber wenn ich denke, dann auch bei TNA und alle hatten irgendwie diese
Heel-Manager. Du gegen Dixie Carter, hallo?
Ja, nichts, was hilft. Dann hatten wir zuletzt ja bei der WWE vor ein paar Jahren die Authority mit Hunter und Stephanie und dem Corporate Kane und diesem Ganzen. Das war schon zwischenzeitlich, ab und zu mal hat das auch funktioniert. Aber wenn da nicht jetzt wirklich ein unglaublich guter, charismatischer Typ daherkommt oder eine Frau, also ich glaube, Lucha Underground, da hat es auch noch ganz gut funktioniert, das stimmt, ja, mit Cuerto. Aber das war halt auch wirklich ein Schauspieler, und das hat dort auch ins Konzept reingepasst. Aber nur um es mal wieder zu machen, muss ich hier nicht den Bösen haben. Also das nervt mich ja manchmal sogar bei AEW schon, dass wir jetzt so den Christopher Daniels Proxy haben und die EVPs, die, wo aber auch nie klar definiert ist, was haben die jetzt überhaupt für Befugnis. Stimmt. Und wer darf jetzt wen wie überstimmen.
Aber ist also Christopher Daniels einfach der kleine Bruder von Adam Pearce?
Ja, mehr der ältere Bruder von Adam Pearce eigentlich. Nein, also meinetwegen, ich würde nicht sagen, ich will es nie wieder sehen, aber ich möchte es eigentlich nur sehen, wenn es wirklich gut gemacht ist und gut durchdacht ist.
Ja, definitiv. Das Schlimme ist, ich habe gerade direkt John Laurinaitis im Kopf.
Oh Gott.
Und ja, genau, und das war meine Reaktion darauf. Also, deswegen, ich bin da ganz bei Markus. Sorry.
Nicht Melanie Gray als GM der Damendivision oder Wrestling Kult General Manager oder sowas?
Lustigerweise, es war mal im Gespräch.
Ich wusste es.
Natürlich. Nee, also hier, als ich halt verletzt war, klar. Und ich hätte da sicherlich Spaß dran gehabt, also gerade als Heel. Aber ja, wie Markus halt schon gesagt hat, ist so schwierig und es nur zu machen, um es zu machen. Es ist halt absoluter Schwachsinn, weil das merkst du immer. Du merkst es einfach. Und ja, nee, brauche ich nicht. Muss ich nicht haben.
Ich glaube, Vince McMahon hat auch deswegen so gut funktioniert, weil er sich in großen Teilen einfach selbst gespielt hat.
Ja, also du, ja, natürlich.
Ich glaube, du darfst halt im echten Leben nicht irgendwie ein Sympathieträger sein, sondern das müssen dir die Leute inklusive deinen Kollegen eigentlich schon abnehmen, dass du hier ein bisschen Arsch bist.
Aber dann ist doch Melanie die perfekte Wahl.
Oh. Nein, aber deswegen hat das bei Jakobi so gut funktioniert. Whoa.
Dann fragt der Marc noch, auch in Bezug nehmend auf WWE, wenn ich das jetzt stelle, werdet ihr wissen, warum. Wie realistisch seht ihr es an, dass es wieder etwas blutiger werden könnte, wie in den 90ern oder frühen 2000ern? Das würde doch wieder realistischer wirken, oder? Warum wurde das in den letzten Jahren als Tabu gesetzt, dass es kein Blut mehr in den Shows geben darf? Also, weil man ja PG gewesen ist und man sehr auf ein Familienprodukt geachtet hat und deswegen hat man Blut aus den Shows gestrichen. Das hat also quasi monetäre, wirtschaftliche Gründe gehabt. Also das war die Ausrichtung, die man damals gewählt hat. Inzwischen ist es ja blutiger geworden. Markus, wir haben oft drüber gesprochen, der Wechsel zu Netflix. Dadurch fällt ja dieses klassische Age-Rating weg, was wir ja im TV noch haben. wird jetzt WWE härter werden oder wird man das ähnlich, wie man es jetzt macht, so hin und wieder mal ein bisschen Blut? Wir haben es bei CM Punk zum Beispiel zuletzt gesehen, da hat er ein bisschen Blut gespuckt. Wir hatten auch mal bei Cody gegen The Rock, hatten wir natürlich die berühmte Klopperei draußen am Parkplatz, wo ordentlich geblutet worden ist. Wird es bei Netflix eine andere Richtung geben?
Also ja und nein. Ich glaube, man wird, wie du sagst, man wird es wahrscheinlich eher dann einsetzen, wenn man sagt, dass es Sinn macht. Ich glaube jetzt nicht, dass man hergeht und sagt, jetzt sind wir auf Netflix, jetzt müssen wir nicht mehr hier auf die Ratings achten bei Raw. Jetzt toppen wir mal irgendwie das Lights-Out-Match von All Out und die Leute sollen sich irgendwie gegenseitig ins Gesicht tackern. Also ich glaube, das werden die eher bei der WWE so nicht sehen. Ich glaube aber, dass man, wenn sozusagen eine Storyline das erfordert, dass man da jetzt nicht mehr kategorisch Nein sagt. Und ich glaube, das wird irgendwie so eine Geschichte auch sein. Also Netflix ist ja auch eine Datencompany. Das heißt, die werden sehr, sehr genau auch sehen, wirklich, welche Segmente werden geskippt, was wird sich angeguckt. Und wenn die irgendwie draufkommen, die blutigen Sachen funktionieren, vielleicht auch in manchen Märkten besonders gut, dann kann ich mir vorstellen, dass man das auch gezielt einsetzen wird. Aber die sozusagen diese Ketten von wegen, es darf gar nicht mehr geblutet werden oder geblädet werden, die sind, glaube ich, weg. Aber ich glaube, man wird einfach schauen müssen, wie gut und schlecht kommt's an. Und bei AEW auf der anderen Seite diskutieren wir ja sogar manchmal schon darüber, das ist ja jetzt seit ein bisschen besser wieder geworden mit dem Blut. Jetzt hatten wir es natürlich extrem im letzten Pay-Per-View.
Oh ja.
Da hieß es natürlich immer wieder, das ist zu viel Gewalt, zu viel Blut, zu viel Hardcore, Death, Gore, was auch immer. Also ich glaube, du musst halt irgendwo, du darfst nicht bluten um des Bluten Willens. Du musst es halt dort einsetzen, wo es auch von der Storyline her und von den Leuten Sinn macht. Und dann kann ich es mir vorstellen, aber ich sehe jetzt nicht die WWE plötzlich wieder in die Attitude Era zurückfallen. Das geht auch mit anderen Bereichen nicht. Also das kannst du mit der Gewalt nicht machen. Das kannst du auch mit dem, ich will auch mein Damenroster nicht mehr irgendwie in Unterwäsche herumhüpfen sehen. Also,
wie? Nicht?
Nein, die sollen ja durchaus auf OnlyFans die Möglichkeit haben, ja, zusätzlich Geld zu lukrieren, wenn es dafür eine Zielgruppe gibt. Das muss man den Leuten ja nicht schenken.
Mella, wie ist da deine Einstellung zu Blut im Wrestling?
Ja, also ähnlich wie Markus. Ich verstehe nicht so ganz den Hintergrund der Frage, warum das dadurch realistischer wird durch den Einsatz von Blut. Gerade wenn man es inflationär einsetzt, wird's dadurch eher unrealistischer. Aber es ist halt wirklich auch schön, eben wie Markus schon gesagt hat, dass man jetzt gerade mit dem Wechsel zu Netflix die Möglichkeit hat, da ein bisschen freier zu agieren, was die Stories angeht. Und nur wenn eine Story das hergibt, dann sollte es eben auch zum Einsatz kommen. Was aber WWE irgendwann halt komplett verstanden hat, ist, mit welcher Zielgruppe man sehr viel Geld machen kann. Und das sind halt immer noch Kinder, sprich beziehungsweise die Eltern von den Kindern.
Weil die müssen zahlen, ja.
Richtig, genau. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass man jetzt eben, auch wie Markus schon gesagt hat, da jetzt völlig nuts gehen wird und auf einmal komplett Hardcore-Blutschlacht gehen wird. Außer natürlich eben eine Storyline gibt es ja dann vielleicht. Aber wie gesagt, die werden jetzt nicht eine 180-Grad-Wendung machen, nur weil sie es eben können.
Nein, das hat ja auch, also da, wir werden das im Magazin ein bisschen ausführlicher besprechen, aber Shapiro war jetzt auch bei der, also der COO von TKO, war jetzt bei so einer Investorenkonferenz von Goldman Sachs und hat auch so ein bisschen über Netflix dann gesprochen und hat ihm gesagt, also die Zielgruppe, sie haben teilweise einen hohen Frauenanteil und er hat, was er wirklich betont hat, ist, sie haben teilweise eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Mhm. Und wenn sie da sozusagen über Netflix die Möglichkeit sehen, vor allem wieder auch mehr Kinder, nämlich in internationalen, in anderen Märkten anzusprechen, wo die WWE jetzt vielleicht nicht im Fernsehen läuft, dann werde ich die wirklich vielleicht eher versuchen, mit einem, ja, Produkt der, sage ich mal, der Superhelden irgendwie wieder zu kriegen und nicht irgendwie mit Blut und Tod und Verderben.
Mehr Blut, Tod und Verderben, bitteschön, im Wrestling. Brauchen wir Plastiktüten, Alter. Der Tangaluga.
Das hat gedauert.
Der Tangaluga hat per Discord gefragt, auch da Blut und Verderben. Wie steht ihr eigentlich zu Receipts? Veraltet oder sinnvoll? Und er spielt ja auf eine Sache zwischen Kevin Owens und Roman Reigns an, wo ja Kevin Owens bei Survivor Series Roman Reigns eine Ohrfeige verpasst hat und dabei hat sich ja Roman Reigns, ist das Trommelfell, meine ich, geplatzt und soll danach ziemlich wütend gewesen sein. Und Es gab dann im Anschluss, also über einen Monat später, gab es dann eine Szene zwischen Roman Reigns und Kevin Owens bei SmackDown, was von manchen als Receipt gedeutet wurde. Unter anderem hat Teddy Long darüber spekuliert. Das heißt also, da hat Roman eine Clothesline etwas höher geschlagen und an einer anderen Szene hat er relativ deftig zugeschlagen. Und es hat dann auch diese Clothesline dazu geführt, dass Kevin Owens eine Platzwunde am Auge gehabt hat. Erstmal zu der Szene. Ich habe nirgendwo gelesen, dass das ein Receipt gewesen sein soll. Also vielleicht frage ich erstmal Mella. Mella, was ist denn eigentlich ein Receipt?
Ja, im Grunde, wenn man halt so ein bisschen gesteift wird oder an einer Stelle eben getroffen wird, wo man nicht hintreffen sollte oder ein bisschen doller zugeschlagen wird oder halt irgendwas schief geht, dass man das halt zurückgibt. Also ne, wie du mir, so ich dir ein Auge um Auge, Zahn und Zahn, so in die Richtung.
Eine Retourkutsche sozusagen.
Genau.
Ich mag den Begriff gesteift wird übrigens.
Oder wenn du eine Kartoffel kriegst.
Ja, so. Genau.
Aber das interessiert mich jetzt natürlich bei Mel. Also hast du mal einen Receipt bekommen oder selbst ausgeteilt in deiner aktiven Karriere?
Nein, tatsächlich nicht. Mir wurde es damals noch beigebracht, dass das durchaus eine gängige Methode ist, die man auch anwenden sollte. Ich habe es aber damals ehrlich gesagt schon für Schwachsinn gehalten. Es sei denn, also ich weiß nicht, ob man das ein Receipt nennen könnte, aber ich sag mal so, wenn jemand partout gar nicht gesellt hat, ne, irgendwann schlägst du dann fest dazu. Einfach, weil es ja auf den Sack geht, wenn dich jemand halt komplett scheiße aussehen lässt. So. Das ist aber, glaube ich, irgendwo nochmal was anderes. Aber hier so, boah, der hat mich jetzt blöd erwischt, jetzt gebe ich ihm auch eine zurück. Das ist halt auch so Schwachsinn. Weil, mal ganz ehrlich, wir sind im Wrestling. Im Wrestling kann immer was passieren. Und ich würde eigentlich niemandem eine böse Absicht unterstellen, wenn mal was schief geht oder wenn mal ein Schlag eben nicht zu 100% da sitzt, wo er hingehen sollte. Einfach, weil wir unseren Körper in die Hände von den jeweils anderen legen und ganz ehrlich, wenn ich demjenigen nicht vertrauen kann, dann hat der im Wrestling einfach nichts zu suchen. Punkt. Weil wir wollen beide unverletzt aus dieser Sache rausgehen und wenn wir da unsere Backstage-Probleme mit in den Ring nehmen, ja, das ist halt absoluter Kindergarten und sowas gehört da nicht hin. Und ich glaube auch, dass sich das über die Jahre wirklich gebessert hat und dass das eigentlich nicht mehr existent ist. Früher, wie gesagt, ich habe es ja auch noch beigebracht bekommen, so ein bisschen. Früher war das tatsächlich schon gang und gäbe. Also da war wirklich, wie du mir, so ich dir.
Ja, also ich bin ehrlich, ich wage mir darüber kein Urteil zu bilden. Ich glaube, das, was Mella gerade gesagt hat, das ist auf jeden Fall richtig. Und ich glaube auch, dass die Sache mit Owens und Reigns, also ich glaube, wenn da was passieren sollte zwischen den beiden, also wenn Roman Reigns also wütend darüber gewesen ist, dann knöpft er sich doch Kevin Owens Backstage vor und haut dem Backstage eine rein und wartet dich einen Monat drauf, um dir einen Vorlauf mit Kameras ins Auge
blutig zu kriegen. Oder es gibt halt in der Hitze des Gefechts unmittelbar im Match.
Ja,
wir haben das gesehen. Wir haben das mal gesehen bei Brock Lesnar und Braun Strowman. Als Braun Strowman ein bisschen zu sehr reingegangen ist und dann hat halt Brock Lesnar als ja geborener Badass ihm mal, glaube ich, 2-3 reingehauen und hat ihm gesagt, jetzt mal wieder easy, Junge. Ne?
Ich habe das geliebt. Ich habe das gesehen und ich dachte so, oh geil.
Ja, und das Geile ist ja, ich habe da letztens noch Interview mit Braun Strowman drüber gehört. Ich meine, das war es Chris Van Fleet? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wo er dann auch gesagt hat, so nee, wir haben dann noch im Match, haben wir dann gesagt, so Leute, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen runterkommen. Und danach waren die beiden cool miteinander. Ne? So nach dem Motto, ja gut, ich habe es ein bisschen übertrieben, du hast ein bisschen übertrieben. Ne? Wir sind halt zwei große Typen, da kann das mal passieren. Schwamm drüber, sozusagen, ne? Und damit war das wieder gut. Aber alles andere, ich glaube, das ist ein bisschen hochstilisiert worden. Es ist halt eine, wie soll man sagen, so ein bisschen Verkettung merkwürdiger Umstände und man kann da was reininterpretieren. Aber ich glaube nicht, dass, also, ich würde es wundern, wenn ein Roman Reigns in der Position, der er eben ist, einen Monat braucht, bevor er das jemanden heimzahlt. Weißt du?
Ja, vor allem, also wenn man Kevin Owens so als Typen kennt und man bekommt ja schon mit ein bisschen auch so, was das für ein Typ ist. Also ich nehme mal an, dass der sich auch backstage sofort entschuldigt hat und gesagt hat, sorry, ist mir so passiert. Ich glaube nicht, dass der einen Monat später dann eine aufs Auge bekommt, irgendwie absichtlich.
Und interessant zu dem Thema Receipt, also es hat zum Beispiel auch Steve Austin hat über das WrestleMania-Match zwischen ihm und Kevin Owens dann im Nachgang auch gesagt, so, ja, ich war verwundert, dass mir Kevin nicht das ein oder andere Receipt verpasst hat, weil ich einige Male wirklich richtig hart zugeschlagen habe, weil ich...
Ja, dafür war Austin ja bekannt, dass er sehr snack gewirkt hat.
Ich wusste halt nicht mehr so genau, wie das geht. Und es sollte halt gut aussehen, wie es damals aussieht. Und da habe ich halt härter zugeschlagen. Ja, aber Kevin
ist auch,
Owens...
Ist auch richtig so. Also ohne Spaß jetzt. Lieber so... als dass du siehst, ne, dass der da irgendwie mit halber Kraft nur zuschlägt, weil er Angst hat. Ja. Das ist ja das, ne? Also, wie gesagt, wir sind im Wrestling, wir wissen alle, worauf wir uns einlassen, wenn wir da in den Ring gehen. So, kann alles mal passieren. Und ja. wenn du dann pissig bist, ja, dann bleib das nächste Mal zu Hause, ganz ehrlich.
So, aber jetzt haben wir eine hervorragende Überleitung. Aber wenn wir gerade schon beim Thema, wir sind ja beim Wrestling sind, dann fragt der Ultimate Warrior, könnten die Wrestling-Ligen nicht eine Art Plausibilitätsmanager gebrauchen, beziehungsweise gibt es sowas vielleicht sogar, also jemand, der auf die Logik der Storylines und Segmente schaut, wie die gebookt worden sind. Da frage ich auch mal Mella, könnten denn Wrestling Promotions vielleicht einen Plausibilitätsmanager gebrauchen?
Naja, es gibt sowas wie Agents, es gibt Storyline Writer. Also eigentlich ist das ja überflüssig, weil es gibt ja Leute, die auf sowas achten. Ne? Sie versuchen es zumindest. Klar gibt's auch immer mal wieder Plotholes oder Sachen, die nicht so ganz stimmig sind oder wo sich teilweise Fehler einschleichen, wie jetzt auch zum Beispiel in Filmen.
Was? Ne? Das sind doch alle Filme sind vollkommen logisch und die Anschlüsse sind vollkommen richtig.
Ja, ja, oder ich sag nur Herr der Ringe, wo dann einfach mal das Mikro im Bild ist und solche Geschichten. Es passiert halt, aber wie gesagt, es gibt ja Leute, die eigentlich darauf gucken, die gibt es schon. Es passieren halt nur Fehler, weil alle menschlich sind. Und also, da jetzt nochmal einen extra Menschen anzuheuern, why?
Also ich weiß nicht, ob es es jetzt noch gibt. Ich weiß, dass die WWE tatsächlich mal, aber das kann auch schon wieder 7, 8, 9, 10 Jahre her sein. Ich weiß, dass ich mal damals gelesen habe, die haben extra so jemanden angeheuert. Also es gibt's ja auch bei Serien, gerade bei Serien, die über viele Staffeln gehen und die ein bisschen komplexer sind. Da gibt's auch wirklich in Hollywood, in den Writing Rooms, Leute, die sozusagen genau dafür da sind, nämlich zu schauen, machen diese Stories Sinn, erzählen wir da vielleicht irgendwas, was jetzt etwas widerspricht, was wir mal vor 3 Jahren irgendwo schon in der Sendung hatten. Also die WWE hatte das mal. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch haben. Und ich meine auch, dass bei AEW gibt es jetzt auch seit einiger Zeit Will Washington, der ja auch den Podcast macht, gemeinsam mit Aubrey. Und ich glaube, dass der auch so ein bisschen, also zumindest damals, als sie den eingestellt haben, hatte der so ein bisschen auch die Rolle, dass er sozusagen hier über Storylines mit Tony Khan spricht und ihm auch irgendwie Feedback gibt. Also ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt. Man darf es halt auch nicht übertreiben, weil am Ende des Tages, es ist halt unter Anführungszeichen nur Wrestling. Also es muss jetzt nicht immer alles komplett Sinn machen und komplett logisch sein. Aber wenn ich jetzt gerade mal so wie bei der Bloodline zum Beispiel eine Story habe, die ich über viele Jahre erzähle, und hätte dann wirklich einen kompletten Logikbruch drinnen. Also da ist es vielleicht nicht blöd, wenn es mal jemanden gibt, der sagt, warte mal, das haben wir doch. Und bei AEW ist es ja Tony Khan selber, weil der, wenn du den irgendwas fragst, sagt er, ja, das war damals hier im Juli 2021 im dritten Segment von Dynamite, da ist doch damals genau das passiert. Das hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die All-In, ich glaube die All-In-Pressekonferenz war, wo ihn da jemand gefragt hat von wegen, ich weiß gar nicht mehr, ging es um irgendeinen Titel und plötzlich hat er 5 Minuten lang referiert, wie in der Pandemiezeit doch damals Brian Cage irgendwas getan hat und dann ist der gekommen und dann ist das passiert und deswegen, da ging es um den FTW-Titel, glaube ich, dass der irgendwie so ein Insider-Joke war und das hat er sehr ernst genommen und hat sehr ausführlich darauf geantwortet, was er sich damals vor 3 oder 4 Jahren gedacht hat. Also ja, kann in beide Extreme ausschlagen, glaube ich.
Ja, also ich glaube, was man halt sagen kann, ist es definitiv nicht verkehrt, wenn da ein paar mehr Leute drauf schauen. Ich halte das auch für schwierig, wenn es quasi nur einer kann. Ich habe da die Macher von Fallout, also nicht die von der Serie, sondern quasi, ich habe die Entwickler dazu mal befragt, wie das so bei denen ist, also von Bethesda. Und ich war vor drei Monaten war ich in London, hatte da einen Termin wegen Fallout 76 für eine neue Erweiterung. Und da habe ich ihn mal gefragt, so, wie ist das eigentlich? Ihr ändert jetzt die Lore und wie haltet ihr es denn, dass das dann quasi konsistent bleibt? Ne? Habt ihr da ein paar Leute im Keller sitzen, die ganze Zeit nur irgendwie Fallout-Lore lesen und alles, was ihr oben schreibt, wird von unten kontrolliert? Der so, nee, also es ist dann wohl schon so, dass da sehr viele Leute einfach drüber schauen, sehr viele Leute sich gut damit auskennen und dadurch quasi so eine Kette entwickelt wird, die das absegnen sollte. Also es geht dann eher so in die Richtung, was Mella sagt mit den Agents sozusagen. Ich glaube, das ist auch das richtige Konzept, weil auch in Tony Khan kann man einen schlechten Tag haben und auf einmal vergisst er irgendwas beim Storytelling und dann haben wir den Salat. Aber wäre es nicht noch klüger, um hier die Frage vom Ultimate Warrior reinzubringen, wenn man da einfach findige Wrestling-Podcaster mit reinbringt? Er hat mich gefragt, was würde passieren, wenn man als Liga, also AEW oder WWE, Vertreter der führenden Wrestling-Podcasts einladen würde und mit diesen das aktuelle Produkt besprechen würde? Also, was ist
für führende Podcaster wie Jim Cornette am besten?
Ja, also was ist gut, was ist schlecht? Wir Fans wissen das doch immer besser. Wird das Produkt dann besser oder darf man nicht mit den Fans, so sehe ich ja auch Podcaster, darf man nicht mit denen sprechen, weil man eben nicht auf den Nenner kommt oder weil es Outsider sind. Und selbst wenn der Konsens herrscht, würde es dann überhaupt besser. Mella, wird es nicht mal Zeit, dass hier mehr die Podcaster da mehr mit eingeholt werden?
Boah.
Sollte WWE mich zum Beispiel als Advisor einfach mal reinholen?
Also ich bin ja wirklich so in die Richtung, viele Köche verderben den Brei. Plus, ja, also klar, wir sind ja alle immer noch irgendwo Fans im Herzen. Aber wir versuchen ja natürlich sehr objektiv trotzdem und analytisch bei Podcasts, außer jetzt nur Hostbart, vorzugehen. Und ich glaube, davon haben die vor Ort schon genug. Und wenn man mal ehrlich ist, will ja eine WWE und AEW als Produkt, die wollen ja Geld machen und wollen dementsprechend eigentlich eher so den Casual-Fan abholen. Beziehungsweise die Familien, ne, die da halt reingucken, die da hängen bleiben und nicht jetzt uns, ja, Nerds, sage ich jetzt mal. Klar, hätte man als Podcaster bestimmt den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag, aber ich glaube, die haben da schon genug Leute sitzen, die sich mit der Materie auskennen, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen, die da auch eine ganze Menge Wissen mitbringen. Und ich glaube, die sind da auf Leute wie uns, sage ich jetzt mal, absolut nicht angewiesen. Also ich glaube nicht, dass das zu einem besseren Produkt führen würde.
Ja, Markus, also hallo. Wir Podcaster, wir wissen es doch am allerbesten. Also komm, ich kann mir so richtig vorstellen, Markus, Content Advisor für AEW. Warum denn nicht?
Ja, was sage ich denn jetzt, um nicht hier sämtliche Podcaster international gegen mich aufzubringen? Also es ist halt immer schwierig.
Hab ich doch schon getan, also alles gut.
Es ist halt schwierig. Ich glaube, es kann schon einen Mehrwert haben, teilweise mit Leuten von außerhalb zu reden. Also wir wissen es ja wirklich auch in den 80er, 90er Jahren, da war es ja tatsächlich so. Da hat zum Beispiel ein Dave Meltzer regelmäßig mit einem Vince McMahon oder auch mit einem Eric Bischoff und auch mit Leuten im Office, also ganz offiziell telefoniert. Hat auch mal erzählt, da gab es irgendwie so einen verringerten Sonntagnachmittag, da war er irgendwie in einer Telefondiskussion mit Vince McMahon gefangen, der nicht und nicht irgendwie aufgeben wollte. Da hat schon irgendwie dann fünfmal Linda McMahon angerufen. Der saß da offenbar Sonntagnachmittag in seinem Büro und hat dann gesagt, nein, ich bin hier in einer wichtigen Besprechung, ich komme dann später irgendwann. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so Sinn macht, den typischen Fan, der halt auch einen Podcast hat, zu befragen. Also natürlich sind wir alles Leute, die sich intensiver ein bisschen als andere.
Markus, wir sprechen ja nicht von typischen Fans, wir sprechen ja von uns.
Von uns, ja, bei uns wird sicherlich einen Mehrwert haben. Nein. Ich glaube, es kommt halt sehr drauf an. Also es gibt halt Leute, die dir vielleicht ein konstruktives Feedback geben. Ich glaube, manche Leute sind halt auch in ihrem, da nehme ich uns ja nicht aus, aber wir haben schon alle, glaube ich, eine ziemlich, ja, gute Meinung von gewissen Dingen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir Recht haben. Also ich glaube schon, wenn mich jetzt irgendjemand fragen würde, so gezielt, was wären denn 5 Dinge, die wir vielleicht besser machen könnten, dann würde ich da ehrlich meine 5 Dinge sagen und vielleicht sind irgendwie 2 dabei, die tatsächlich, wenn man sie umsetzt, brauchbar sind. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich weiß es besser als jeder Promoter. Besser als mancher vielleicht.
Nicht als jeder, aber sehr viele. Ja. Ich meine, also ich kann mich halt auch noch dran erinnern, dass das Kollege Jacobi, den Namen haben wir heute schon einige Male hier in den Mund genommen, ich habe auch teilweise mit dem 2 Stunden telefoniert, nach irgendwelchen Karats oder so, wo die dann immer auf einen Zug gekommen sind zu der damaligen Zeit noch, ne? Und gefragt haben, was können wir besser machen, wie hat dir das gefallen, wie hat das funktioniert, ne?
Das stimmt, ja, also solche Gespräche habe ich auch schon gehabt mit Leuten, das schon, aber jetzt halt nicht mit einem Tony Khan und auch nicht mit jemandem von der W.
Noch nicht.
Noch nicht.
Ich wollte es ganz Nein, aber ich glaube grundsätzlich kann sowas gut sein und am Ende vom Tag ist es ja eben auch so, wir sprechen ja hier über Produkte mit einer gewissen Distanz, was alles Backstage läuft, kriegen wir zwar bis zu einem gewissen Maß über die Dirt Sheets, über die News so ein bisschen mit, aber die organisatorischen Abläufe, weshalb mal was das und das nicht funktioniert hat oder weshalb da jetzt jemand anders vielleicht eingesprungen ist, wie auch immer, die ganze Veränderung, das kriegen wir oft gar nicht mit, was überhaupt Backstage, warum ein Match schlecht ist, kann an so vielen Punkten liegen, die man sehr oft gar nicht berücksichtigt. Und kann im Zweifelsfall daran liegen, dass der Mensch einfach einen miesen Tag gehabt hat, ne? Oder irgendwelche.
Kann auch einfach sein, dass die Ringseile nicht ordentlich gespannt sind.
Oh ja. Da weiß ich, kann mich auch noch an WXW-Events erinnern, damals mit diesem komischen neuen Ring. Weißt du das noch? Also, ich glaube, den gab es nur 2-mal.
Den ganz großen?
Ich glaube, das wäre der ganz große.
Der war hart beschissen. Den gibt es übrigens auch immer noch in Wrestling Deutschland. Der ist jetzt mittlerweile bei Legion Wrestling angekommen.
Okay.
Also dieser Ring war in der Mitte komplett hart. Dann gab es einen kleinen Bereich um die Mitte, wo es okay war zu bumpen und dann wurde er wieder hart. Also ganz, ganz toller Ring und die Seile waren einfach wie so weiche Spaghetti.
Genau, weil ich erinnere mich auch daran, dass Leute da aufs Toprope gestiegen sind und dann hat sich quasi der Turnbuckle so durchgebogen,
ja,
dass der obere Turnbuckle auf dem mittleren Turnbuckle aufgelegen hat sozusagen.
Ja. Okay. Großartig.
Fantastisch. Also, wie gesagt, ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, es kann hilfreich sein, sich Hilfe von auswärts zu holen, allein um mal so, man wird ja betriebsblind, auch wir werden betriebsblind, deswegen sind wir auch immer wieder darauf angewiesen, dass ihr uns sagt, ach, könnt ihr mal das machen, das ist immer sehr gut und hilfreich. Deswegen kann auch sowas für große Unternehmen hilfreich sein. Das ist ja nicht nur im Wrestling so, das ist ja auch bei anderen Entertainment-Formen, anderen Firmen so, dass man sich Leute von auswärts einholt, die einen dann darauf schauen. Ob es jetzt unbedingt Wrestling-Podcasts sein müssen, ist eben noch was anderes, weil eben Wrestling so eine eigene Kunstform für sich ist. Ne? Aber ich glaube, grundsätzlich kann das halt auch nicht schaden. Ne? Ob es jetzt so in dem Maße stattfinden muss, wie wir es jetzt ein bisschen übertrieben skizziert haben, lasse ich mal dahingestellt. Wir machen jetzt noch 1-2 Fragen und dann machen wir Schluss, weil ich glaube, bei Mella brennt gerade das Essen an und und wir müssen unsere Kinder ins Bett bringen. Und wir beschließen diese Episode mit einem Joe Hendry Block, weil we believe in Joe Hendry und da hat der genau, da hat der Real Sebastian gefragt, da gebe ich auch mal erstmal den Ball an Melanie weiter. Wie viel Potenzial seht ihr in Joe Hendry?
Gibt es auch einen Fake Sebastian? Das ist die viel wichtigere Frage, wenn es einen Real Sebastian gibt.
Wahrscheinlich.
Ich liebe ja Joe Hendry. Also ich liebe Joe Hendry auch schon seit längerem. Ich bin auch mal dann so ein richtiges Rabbit Hole gefallen, hier mit den ganzen Songs, die der da produziert hat. Und mein Lieblingssong ist immer noch I'm Drew. Dabidi-dabida.
Das ist fantastisch, ja.
My girlfriend and she is so Drew. Beste Stelle. Ja, es kommt halt wie immer drauf an, was man jetzt daraus macht. Ich meine, der Typ hat einen riesen Hype, der hat einen gewissen Look, der ist witzig, der ist frischer Wind. Aber es ist halt, wie gesagt, immer die Frage, was man jetzt draus macht, ob er diesen Schwung mitnehmen kann. Ich finde, bei NXT ist er zum Beispiel schon mal sehr gut aufgehoben. Main Roster wird dann schon wieder schwierig, weil dieser Sprung ist immer sehr, sehr hart, was auf dieser kleinen Ebene funktioniert und dann eben auf der großen Bühne nicht mehr. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr. Deswegen, ich sag mal so, ich genieße die Zeit, die wir gerade mit ihm überall haben. Ich weiß allerdings nicht, ob das dauerhaft eben so funktionieren wird. Leider.
Das ist eben auch die Anschlussfrage, die gebe ich nämlich direkt an Markus weiter. Also, der Vertrag von Joe Hendry soll ja 2025 auslaufen. Schafft man es bis dahin, den Hype aufrechtzuerhalten, Markus, dass er dann zu WWE gehen kann und dann wirklich Fulltime quasi da durchstarten kann?
Ja gut, das liegt ja in der WWE, wie oft und wie viel sie den jetzt einsetzen. Also die können den ja, wenn sie ihn haben wollen, jetzt ein bisschen spärlicher einsetzen, um ihn dann größer zu bringen. Ich sehe da schon durchaus Potenzial. Also ich sag mal, ein LA Knight funktioniert gut, es funktioniert auch ein Miss nach wie vor noch. Das sind für mich ja auch mehr so Entertainer-Wrestler, wobei ich mal, also zumindest besser als LA Knight finde ich ihn im Ring, den guten Joe Hendry. Und ich glaube, er bringt halt sehr viel auch mit. Also der hat ja auch im Marketing gearbeitet, im Musikbereich, ist ja auch so ein bisschen hinter den Kulissen im Wrestling tätig. Also ich glaube, also erstens mal will er das, glaube ich, weil er selbst gesagt, er nutzt auch die Möglichkeit, die er jetzt hat, im Performance Center zu trainieren, sich da Feedback zu holen, besser zu werden, sozusagen auch an seinen In-Ring-Skills zu arbeiten. Und ich glaube schon, dass der auch auf der großen Bühne funktionieren kann. Also allein, wenn der mit WWE-Produktionsmitteln die Möglichkeit hat, für jede Feder irgendwie da sein eigenes Lied einzusingen, dann kann das schon funktionieren. Also ich würde es ihm zumindest gönnen und ich würde gern sehen, wie weit er es bringen kann mit dem, was er selbst mitbringt und mit dem, was die WWE vielleicht noch draus macht.
Das Schlimme ist aber, gerade weil es so low-budget produziert ist, was er bisher gemacht hat, also in Anführungszeichen low-budget, finde ich das so charmant. Und ich weiß nicht, ob hier mit eben diesen größeren finanziellen Mitteln und Möglichkeiten bei WWE, ob das nicht so ein bisschen von diesem Charme wegnehmen würde.
Also du kannst ja trotzdem mit viel Geld auch was Trashiges machen.
Ja gut, okay. Das ist richtig.
Ich bin auf jeden Fall, also ich meine, ihr habt alles gesagt eigentlich. Also ich bin da auch so auf eurer Seite. Ich würde mir das wünschen. Ich weiß halt nicht genau, ob dieser Charakter so lange so funktioniert. Andererseits, in Indies hat es gut funktioniert. Für das WWE-Programm ist er noch relativ frisch und unverbraucht. Und insofern, wie Markus schon gesagt hat, man kann es ja auch ein bisschen regulieren. Ne? Der wird jetzt auch nicht ewig da in dieser Main-Event-Szene mitmischen bei NXT. Aber ich glaube, wir sind uns da einig. Also, wenn der Vertrag ausläuft, wird WWE den holen, oder?
Sie sollten es zumindest versuchen.
Ja. Also das heißt ja auch, dass Shawn Michaels ja anscheinend auch begeistert von ihm sein soll. Ich glaube, den werden sie holen, da bin ich mir 1000% sicher.
Er darf sich halt nicht verletzen, nicht, dass TNA jetzt noch seinen Vertrag verlängert, dann nicht zur WWE gehen lässt.
Ja, eine Frage, die habe ich nicht so ganz verstanden, nämlich, ist Joe Hendry TNA's LA Knight? Was heißt das? Weil der jetzt noch keinen World-Title gewonnen hat? Oder?
Na, oder im Sinne, das ist halt so der Entertainer dort, auf den die Leute abgehen, also der einfach dessen Catchphrases und Dinge over sind. So hätte ich es verstanden.
Okay. Ja. Und ist das?
Okay. Erstmal beantwortet, würde ich sagen.
Podcast ist auch ein geiles Medium, wenn man gerade keine Meinung zu irgendwas hat. Ne? Das ist schon wunderschön. Dann machen wir noch ganz schnell hier die letzten. Wir haben noch so ein paar Schnellfeuerfragen, habe ich sie getauft. Der Tangaluga hat noch gefragt, glaubt ihr, Kiana James kriegt noch eine Chance bei Raw oder bei WWE überhaupt? Die scheint jetzt ja erstmal aus dem Roster gestrichen zu sein. Markus?
Ich weiß jetzt gar nicht, warum sie gestrichen ist. Wenn es verletzungsbedingt ist, dann würde ich davon ausgehen, dass wir die wiedersehen werden. Wenn es andere Gründe gibt, dann wird es auf die Gründe ankommen.
Ich habe aktuell, also außer diese Meldung, dass sie da aus Raw gestrichen worden ist und erstmal als Freelancer mehr oder weniger da eingetragen worden ist, damit man sie wahrscheinlich besser einsetzen kann. Weiß ich nicht. Ich fand den Draft von ihr wieder so, um Kai zu zitieren, von der Wand bis zur Tapete gedacht. Kam halt so aus dem Nichts und irgendwie hat man nichts mit ihr gemacht und wir haben das auch zuletzt mit Odyssey Jones gesehen, dass das nicht so ideal gewesen ist. Also von daher, gucken wir einfach mal. Ich würde es ihr gönnen, also ist es ja noch nicht. Ne? Also ich will ja nicht, dass die Leute ihren Job verlieren. Aber ob sie jetzt eine Chance kriegt. Damendivision ist schon ziemlich voll inzwischen. Mella, willst du noch was zu Kiana James sagen?
Nee, ich bin da bei euch.
Mella, kennst du Sexy BJ Ray?
Bitte was?
Okay. Das hat auch der Tangaluga gefragt. BJ Ray.
Sexy BJ, das sagt ja schon alles. Ich kann mir vorstellen, worauf das hinausläuft. Nee, sagt mir nichts.
Okay. Braden Jesse Ray ist das übrigens. Hat auch der Tangaluga gefragt. Mir war der auch gar kein Begriff. Und deswegen,
wissen, wer das ist.
Ich weiß es auch nicht. Ne? Und also deswegen,
ich kannte den nur vom Namen. Ich wusste, dass der bei dieser WWE Next Gen Doku, die da glaube ich auf Roku gelaufen ist, in den USA dabei war. Und ich habe jetzt im Vorfeld auch nochmal gegoogelt. Also offenbar hat der irgendwann im April bei WWE unterschrieben. Ich nehme mal an, der wird irgendwo so in der unteren NXT-Trainingsriege irgendwo mitmischen, ist ist ein ehemaliger Ringer aus dem College-Bereich und ja, dürft so ein bisschen Charisma haben und dürft ein lustiger Typ sein. Aber also ich hätte ihn jetzt auch noch nicht exzessiv wahrgenommen auf Social Media oder so.
Ja, deswegen. Also keine Meinung zu dem. Mal gucken, wo da der Weg hinführt. Und dann war hier noch eine Frage direkt an mich gerichtet, nämlich, weil ich ja mal erzählt habe, dass ich bei WrestleMania 20 gewesen bin und der Kollege, ich glaube, es war auch der Sebastian, ich weiß nicht mehr, ich habe es auch hier gerade rauskopiert, oder was der Marc, ich weiß nicht. Hat auf jeden Fall geschrieben, ich habe letztens nochmal WrestleMania 20 angeschaut und dabei fiel mir zufällig auf, dass ein Zuschauer in der Halle immer eine deutsche Flagge schwenkt. Kann es sein, dass Olaf diese Person gewesen ist? Nein. Das ist niemals. Ich glaube, ich habe wenig.
Bist du kein Wrestling-Patriot, der überall hin die Landesfahne mitnimmt, um hier Flagge zu zeigen?
Ich glaube, ich habe mehr Männer geküsst, als ich Deutschland Flaggen geschwungen habe in meinem Leben. Also von daher. Ich war es garantiert nicht. Ich nehme auch keine Deutschlandflagge mit in die USA in meinem Handgepäck oder so. Nein, ich war es garantiert nicht. Aber nee, ich glaube, damit sind wir dann auch auf einer launigen Note hier ausgeschieden aus dem Podcast. Möchtet ihr noch was sagen? Mella, hast du noch abschließende Worte?
I believe in Joe Hendry.
Markus, willst du auch was singen?
Ich möchte nicht singen, aber ich schließe mich an. Ich habe, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben eine Österreich-Fahne geschwungen und ich habe auch keine mit nach Berlin genommen, um hier meine Zuneigung für die...
Ich muss gerade sagen, nicht immer für den Wohl. Okay.
Nein, aber ich habe es aber sehr gefeiert, dass er dem Randy Orton eine gesunde Knackwatschen abgekaut hat. Das habe ich sehr schön gefunden.
Ja, das war Leibert, du.
Okay. Es eskaliert. Ich mache an der Stelle den Podcast hier an der Stelle dicht. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Überraschungsthema. Wir sind noch in den Planungen. Deswegen stay tuned.
Es liegt nicht daran, dass wir es noch nicht wissen.
Nein, wir sind in den Planungen, Mella. Wir sind Profis.
Ich weiß. Deswegen werden wir auch von WWE und AEW eingeladen, um da unsere Meinung zu sagen.
Ganz genau. Deswegen haben wir auch gerade keine Zeit, um den Podcast zu planen.
Genau.
So sieht es nämlich aus. Nein, wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder, gleiche Zeit, gleiche Stelle. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady und auch im YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Kauft bei Holy ein, auch damit unterstützt ihr uns. Oder empfehlt uns einfach weiter, teilt unsere Postings auf Social Media, auch das hilft weiter. Oder schreibt einfach irgendwas Schönes unter den Podcast auf YouTube, darüber freuen wir uns auch. So, damit sind wir durch. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.